Ja, liebe Geschwister, ich denke, wir kennen uns. Ich bin schon einige Male bei euch gewesen. Und ich muss sagen, was mich immer ganz besonders freut, wenn ich bei euch bin und was ich eigentlich auch mit in die kommende Woche dann immer nehme, ist die herrliche Musik, die ihr hier habt. Und das stimmt einen so wunderbar ein auf die Predigt. Und ja, es ist immer so ein Highlight für mich, wenn ich hier bin, da einfach mit dabei sein zu können in eurem wunderbaren Gottesdienst. Bevor ich anfange, möchte ich euch einfach um Erlaubnis bitten. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich woanders predige als zu Hause, dass ich euch duzen darf. Ich mache das eigentlich gerne von vorne, denn ich denke, unser Gott ist ja persönlich. Und Gott mit seiner Botschaft kommt nicht per Sie, sondern er spricht direkt in unser Herz hinein. Ja, Ecki hat eben schon die Einleitung gegeben, dass mein Thema heute Morgen ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt oder wenn der Himmel die Erde berührt. Mit der Geburt Jesu kam die Herrlichkeit Gottes auf die Erde. Und Gott hatte schon seit dem Garten Eden geplant, dass er eines Tages seinen Sohn, den Retter, senden würde, damit er ein für alle Mal über alle Finsternis triumphiert und damit seine Herrlichkeit in unsere Herzen, in die Herzen der Menschen einziehen kann. Und damit Herrlichkeit unser ewiges Zuhause ist. Ich denke, die ganze Himmelswelt und Gott selber hatte auf diesen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit hingearbeitet. Und das Ereignis war vom Himmel mit großer Freude erwartet worden. Und ich denke, als dieser Tag endlich gekommen war, und so lesen wir es in den Berichten der Weihnachtsgeschichte, da jubelte und feierte der ganze Himmel. Und man hat so den Eindruck, es scheint so, als platzte der Himmel quasi vor Freude an dem Tag. Und die Tür des Himmels, die wurde so ein, durch die ganze Freude, durch den ganzen Jubel, wurde die so ein Stückchen aufgedrückt, sodass die unterschiedlichen Menschenbegegnungen mit der Welt des Himmels und mit Engeln hatten. Und es war einfach ein Zeichen, dass der König des Himmels, nämlich Jesus, auf der Erde Einzug halten würde und seine Herrschaft, sein Königreich unter den Menschen anbrechen würde. Himmel und Erde kamen sich bei der Geburt Jesu so nah wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und wir wollen uns heute Morgen einige Aspekte von unterschiedlichen Engelsbegegnungen anschauen. Und wir wollen daraus entnehmen, was für eine Botschaft für uns darin verborgen ist. Engel sind für uns Menschen ja fremde Wesen. Das wissen wir alle. Ich denke, wenn dir ein Engel begegnen würde, wenn mir ein Engel begegnen würde, dann würden wir nicht einfach so mit unseren täglichen Aktivitäten weitermachen. Die Engel sind uns fremd. Die Schrift sagt, dass Engel Geschöpfe Gottes sind, obwohl uns nicht berichtet wird, wann Gott sie erschaffen hatte. Einiges wissen wir über sie. Wir wissen, dass die Engel heilig sind. Wir wissen, dass sie intelligente Wesen sind und dass sie Wesen mit großer Vollmacht sind. Ihre Aufgabe ist zweierlei. Im Himmel ist es ihre Aufgabe, Gott anzubeten, und auf der Erde ist es ihre Aufgabe, Gottes Vorhaben auszuführen. Und sie haben einen wunderbaren Auftrag in Bezug auf dich und mich, nämlich in Bezug auf die Gläubigen, auf die Heiligen. Sie sind beauftragt, Gott selber hat sie beauftragt, die Seinen zu beschützen, dich und mich zu beschützen, uns aus Gefahren zu erretten. Manchmal überbringen sie Botschaften und ganz oft kommen sie, um die Gläubigen zu ermutigen. Wir sehen das, als Jesus zum Beispiel 40 Tage lang in der Wüste versucht wurde. Da kam am Ende ein Engel und er stärkte und ermutigte den Herrn. Keiner weiß, wie viele Engel es gibt, aber Johannes, der einen wunderbaren Einblick in die himmlische Welt hatte, der hat uns berichtet, dass es da Tausende und Abertausende Engel gibt. Eine unzählbare Schar. Ich denke, wenn wir über die Himmelswelt nachdenken, dann gibt es zweierlei Gefahren. Die erste Gefahr ist, dass wir die Engel auf einen niedlichen kleinen Weihnachtsschmuck reduzieren. Wir haben alle irgendwo zu Hause momentan vielleicht ein kleines Engelchen rumbaumeln. Und dass wir die Engel so in die Märchenwelt verbannen. Ja, das sind Märchenwesen. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass wir so fasziniert sind von der Engelswelt, dass wir uns auf eine geistliche, ungesunde Art mit ihnen beschäftigen. Das ist auch eine große Gefahr. Uns muss dabei bewusst sein, die Engel sind Diener Gottes. Und wir dürfen Engel weder anbeten, noch dürfen wir zu ihnen beten. Und von uns aus dürfen wir keinerlei Kontakt mit Engeln aufnehmen. Sonst finden wir uns ganz schnell im Okkulten wieder. Engel wollen selber auch gar keine Aufmerksamkeit haben. Sie weisen nämlich immer von sich selber weg auf den Herrn, den sie ja verherrlichen. Und ich denke, den meisten von uns wird zu unseren Lebzeiten, jedenfalls auf dieser Seite der Ewigkeit, kein Engel erscheinen. Aber ich denke, das ist gar kein Verlust. Denn in unserem Leben geht es da nicht darum, als Christ, dass wir irgendwelche übernatürlichen Begegnungen haben, sondern wir strecken uns danach aus, eine Begegnung mit dem Herrn zu haben, der so viel herrlicher ist als die ganze Engelswelt zusammen. In der Weihnachtsgeschichte, da erkennen wir die Größe und die Herrlichkeit unseres Gottes. Und wir erkennen auch die Realität der unsichtbaren Welt. Es gibt mehr als das, was wir um uns herum sehen und auch so viel mehr als das, was wir schon erlebt haben. Wir erkennen, Gott hat ein Reich für uns und er hat Dinge für uns, die unseren Verstand weit übersteigen. Deswegen möchte ich es mal so sagen, die Weihnachtsgeschichte ist keine Kindergeschichte. Ja, natürlich, denkt jeder, natürlich ist die Weihnachtsgeschichte für Kinder. Die Weihnachtsgeschichte ist für Kinder, aber sie ist genauso für jeden Mann und für jede Frau. In unserer rationalen Welt, wo wir ja Gott total verdrängt haben, ist gar kein Raum für die Herrlichkeit Gottes und es ist gar kein Raum für seine Wunder. Ich denke, und das habe ich schon oft bemerkt, dass selbst Christen versuchen, die Geschichte der Bibel ihrem begrenzten Verstand unterzuordnen, weil wir selber so oft gar nicht glauben, dass der Herr größer ist, dass er größer ist als das, was wir selber erlebt haben und dass er größer ist als das, was wir mit unserem eigenen Verstand fassen können. Und wenn wir etwas hören, etwas Biblisches hören vielleicht, dann setzen wir immer zwei Kriterien an. Also habe ich das jetzt selber erlebt und ist mir das logisch? Und bei Engeln würden wir sagen, nee, also ein Engel ist mir noch nicht begegnet und logisch ja auch nicht so richtig. Deswegen bin ich im besten Falle der ganzen Sache sehr skeptisch gegenüber und so schmälern wir. Aber die übernatürliche Realität unseres Gottes, indem wir nämlich versuchen, Gott in die Kiste unseres Verstandes und auch in die Kiste unseres Erfahrungsraums so reinzuquetschen. Der Name unseres Gottes ist aber wunderbar. Und das lesen wir im Jesaja Kapitel 9. Sein Name ist wunderbar. Das heißt, unser Gott ist ein Gott voller Wunder. Seine Person ist wunderbar. Und er wäre nicht Gott, wenn er sich uns, unserem Verstand unterordnen würde. Denk einfach mal darüber nach, über die Glaubensinhalte, die Dinge, die uns wichtig sind. Gott hatte durch sein Wort die Welt und das Universum erschaffen. Wir lesen im Alten Testament von den vielen Wunder, die das Volk Israel erlebt hatte. Dann lesen wir von Verheißungen, die hunderte Jahre später erst eingetroffen waren. Und viele von denen, die erwarten wir immer noch, aber eins nach dem anderen wird erfüllt. Dann lesen wir von der Geburt Jesu, der Jungfrauengeburt. Und wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann war das voller Wunder von A bis Z. Seine Auferstehung war nichts als wunderbar. Und wir erwarten eines Tages das wunderbare Wiederkommen unseres Herrn. Das alles sind übernatürliche Ereignisse. Und was ich damit sagen möchte, ist, du kannst nicht Christ sein und die Wunder Gottes abstreiten. Wer Christ ist, der glaubt an Wunder. Der glaubt nämlich an den wunderbaren Gott. Wir kennen vielleicht noch das alte Glaubenslied, was ich in meiner Jugend ab und zu gesungen habe. Vielleicht singt ihr es hier manchmal. Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz von Golgatha. In der Bibel lesen wir von einem Erzengel, und das ist der Michael. Viele meinen auch der Engel Gabriel, der eine ganz wichtige Rolle hat im Alten und im Neuen Testament, sei ein Erzengel, aber der Gabriel wird nicht als Erzengel bezeichnet. Der Gabriel hier vorne, ach nee, hier vorne ist es nicht angeschrieben, aber war vielleicht da vorne, der Engel Gabriel, der erschien drei Personen in der Bibel. Der war dem Daniel erschienen im Alten Testament, dem Zacharias im Neuen Testament und der Maria. Gabriel scheint der Überbringer von guten Nachrichten zu sein. Und die Bedeutung seines Namens, die ist mir auch so wichtig, denn mein Name ist Gabriele, ich bin ja so benannt, ist Gott ist meine Stärke. Was für eine wunderbare Bedeutung. Und als ich der Gabriel dem Zacharias ganz am Anfang von unserem Lukas-Evangelium vorstellt, da sagte er zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Wow, denk mal darüber nach, was muss dieser Gabriel für ein herrliches himmlisches Wesen sein. Und ich sage ganz bewusst, sein in der Gegenwart nicht wahr, denn dieser Gabriel, der lebt ja heute immer noch in alle Ewigkeit in Gottes Welt. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Engel, der in der Gegenwart Gottes steht, mit dem ganzen Glanz der Herrlichkeit Gottes strahlt. Kein Wunder, dass der Daniel und der Zacharias, dass die vor Furcht gezittert hatten. Und können wir davon ausgehen, auch die Maria, als sie diesem Gabriel, diesem herrlichen Wesen, plötzlich gegenüberstanden. Wisst ihr, was wir in diesen Engelsbegegnungen sehen können, ist, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Er hatte den Gabriel zu Daniel geschickt und wir wissen vielleicht, Daniel war ein mächtiger Herrscher des Babylonischen und auch des Persischen Reiches. Dann hatte er den Gabriel zu Zacharias geschickt und der Zacharias war ein Priester gewesen und zu Maria, einem ganz jungen und verheirateten Mädchen. Und wir wissen ja, den Hirten auf dem Feld, den ganz einfachen Leuten, denen erschien die Menge der himmlischen Heerscharen. Die Menge der himmlischen Heerscharen. Im Konfirmandenunterricht musste ich Lukas Kapitel 2, das ganze Kapitel auswendig lernen und aufsagen. Und ich weiß noch, wie ich gezittert hatte davor. War eine große Aufgabe. Und nicht nur mir, aber ich denke uns allen hat sich ja dieser Satz eingeprägt und da war, da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Man liest das so schnell runter, denkt sich nicht mehr groß was dabei, aber stell dir mal vor, die Menge der himmlischen Heerscharen. Johannes hat gesagt, im Himmel gibt es Tausende und Abertausende Engel. Was muss das für ein Anblick für die Hirten gewesen sein? Und was muss das für einen tiefen Eindruck in ihren Herzen hinterlassen haben von dem Gott der Herrlichkeit? Kein Wunder, dass sie sich danach sofort auf den Weg gemacht hatten. Gott spricht zu Männern und zu Frauen gleichermaßen. Er spricht zu den Privilegierten und Gott spricht auch zu den Unterprivilegierten. Denn das ist, so hatten es ja die Engel gesagt, eine Botschaft, die allem Volk widerfahren soll. Unser Jesus ist für jeden gekommen. Und dann sagt der Gabriel zu Maria, wir haben es eben gehört, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Was für eine wunderbare Aussage über diesem Mädchen. Ich denke, was wir von dieser Begegnung zwischen Maria und dem Engel und auch den ganzen anderen himmlischen Begegnungen erkennen können, ist, dass Gott immer den ersten Schritt auf den Menschen zutut. Das heißt, auch in unserem Leben, bevor du dich je auf die Suche nach Gott gemacht hast, hat Gott dich schon lange ausfindig gemacht und er ist schon lange unterwegs zu dir. Johannes sagt es ja so schön in einem seiner Briefe, wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. Und Gottes Begegnung mit dir ist immer eine ganz persönliche. Ich habe ja gerade gesagt, den wenigsten von uns wird ein Engel erscheinen. Ich will es nicht ausschließen, aber wahrscheinlich den wenigsten von uns. Aber Gott möchte und wird uns persönlich begegnen im Heiligen Geist. Und der Herr spricht zu unserem Herzen und wir sehen bei der Maria, Gott sieht uns. Er sieht unser ganzes Leben, nichts ist ihm verborgen. Er sieht das Gute, er sieht das Negative in deinem Leben, er sieht, was dir gerade unglaublich Sorgen macht. Er sieht vielleicht auch die Schuldgefühle, die du mit dir herumschleppst und nichts davon schreckt unseren Gott ab. Er kommt dennoch auf dich zu, denn er liebt dich. Und was wir an diesen Engelsbegegnungen erkennen, ist, Gott kommt immer mit Ermutigung zu uns. Es gibt ja so viele Stimmen um uns herum. Und manch einer fragt dann, ja, wie kann ich denn überhaupt die Stimme Gottes erkennen? Da gibt es natürlich verschiedene Kriterien, aber ein ganz wichtiges ist, dass seine Stimme immer liebevoll und ermutigend ist. Wir wissen, der Heilige Geist, der überführt uns auch, wenn Sünde in unserem Leben ist. Der Heilige Geist wird uns drängen, Buße zu tun. Und er wird sagen, guck, hier bist du schuldig. Aber Gottes Herz ist immer so, dass er uns wiederherstellen möchte. Also wenn der Heilige Geist uns irgendwas Negatives aufzeigt, dann geht es einfach nur darum, dass wir es bereinigen. Und dann sind wir wieder mit Gott in einer rechten Beziehung. Wenn wir die Anklage in unserem Herzen, unseren Köpfen ständig hören und Verdammnis, dann können wir davon ausgehen, das ist nicht die Stimme unseres Gottes. Die Engel kamen zu den Menschen in der Weihnachtsgeschichte mit einer Botschaft, die ihren Horizont weit überstieg. Und da kam der Herr und er ermutigte sie, von ihrer eigenen Situation wegzublicken und die Augen, die inneren Augen auf das Unsichtbare zu lenken. Und ihr Lieben, genau diese Botschaft hat der Herr auch für uns. Das ist nämlich die Botschaft des Neuen Testaments. Der Herr kommt mitten in deine Situation, in deinen Alltag hinein. Und was der Herr zu uns sagt, ist, richte deinen Blick auf mich. Denn wir schauen, sagt Paulus, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Richte deinen Blick weg von diesen Unmöglichkeiten, die dich nach unten abziehen wollen, hin zu dem Thron Jesus. Denn, so hat der Engel zu Maria gesagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und mit Blick auf diesen Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist, ruft der Herr uns immer wieder aus unserer Komfortzone heraus. So hat das bei diesen Menschen in der Weihnachtsgeschichte getan. Wir dürfen wissen, Gott hat einen Plan und in diesem Plan hat Gott auch einen Auftrag für dich und für mich. Und ich denke immer, es ist so ein Privileg, für Gott leben zu dürfen und für Gott unterwegs zu sein. Und die Frage, die Gott dir hierbei stellt, das ist die Frage, die auch bei Maria im Raum stand, als der Engel zu ihr kam. Es ist nämlich, vertraust du mir und vertraust du meinem Wort bedingungslos? Bist du bereit, für mich loszugehen, einfach im Glauben, weil du weißt, bei mir ist kein Ding unmöglich? Was ist deine Antwort auf diese Frage Gottes? Die Antwort der Maria, wir wissen es, sie sagte, ich bin die Magd des Herrn. Mit anderen Worten, ich diene Gott. Und das bedeutet, und ich hoffe, das ist deine Antwort, ich gehöre mit Haut und Haaren dem Herrn. Gott darf mit mir machen, was er will. Mir geschehe nach seinem Wort. Ich denke, wir können uns keinem Besseren anvertrauen als unserem Herrn mit Haut und Haaren und bedingungslos Ja sagen, denn er meint so unglaublich gut mit uns. Und wenn wir dann so Ja gesagt haben zu Gott, dann bringt er uns immer wieder an den Punkt, in dem Auftrag, den er für uns hat, wo wir erkennen, allein seine Gnade genügt. Allein die Gnade Gottes, nicht meine Kraft, das auszuführen, was Gott für mich hat, sondern seine Gunst kommt damit rein und er hebt mich auf, er trägt mich in meiner Schwäche. Wenn der Herr uns begegnet, wenn er uns begegnet in seinem Geist, in seinem Wort und wenn wir bedingungslos Ja zu seinen Plänen mit uns sagen, dann wird der Herr uns ausrüsten. Gott schickt uns nicht einfach unvorbereitet los. Der Herr kennt unser Herz und er weiß ganz genau, dass wir so leicht uns fürchten. Wir Menschen neigen zu Angst vor dem Ungewissen. Und so hörte Maria von dem Engel diese einzigartigen Worte, fürchte dich nicht, Maria. Der Engel spricht sie ganz persönlich an, in ihr Herz, du Maria, brauchst dich nicht zu fürchten. Und genauso hatte er auch zu Zacharias gesprochen. Er sagt, fürchte dich nicht, Zacharias. Und natürlich, die Engel hörten auch, fürchtet euch nicht. Die vollkommene Liebe Gottes, sie treibt alle Furcht aus. Und was der Engel und was der Herr damit zu den Menschen in der Weihnachtsgeschichte sagte, war, habt keine Angst erstmal vor dieser himmlischen Begegnung und habt keine Angst vor diesem Gott, der es nur gut mit euch meint. Und habt keine Angst vor dem, was kommt, vor einer Zukunft mit ihm. Und was Gott sagt, ist, der, wer sich auf den Herrn verlässt, der sich auf den Herrn verlässt, der wird es nicht bereuen. Und genauso spricht der Herr diese Worte auch in deine Situation hinein und in meine. Wo immer der Herr ist, da muss Furcht und Unsicherheit weichen. Und auch die Angst vor dem Ungewissen. Das ist einer der wunderbaren Namen des Herrn. Wir lesen das im Alten Testament. Er ist der Trost Israels. Gott ist dein und mein Trost. Und wo der Trost Gottes ist, da ist gar kein Raum mehr für Angst. Was ist deine Sorge? Was ist meine Sorge, wenn es jetzt auf das neue Jahr zugeht? Und weißt du, zu dir und zu mir, zu uns sagt der Herr, euer Herz erschrecke sich nicht und fürchte sich nicht. Das hatte Jesus zu den Jüngern kurz vorm Kreuz im Johannes 14 gesagt. Denn Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden ist immer an die Person des Herrn gebunden. Ohne Gottes Gegenwart gibt es keinen Frieden. Wenn du Gottes Gegenwart in deinem Herzen wohnen hast, wenn du ihn da einlädst, dann wird in deinem Herzen Frieden sein. Da, wo wir Gottes Gegenwart in unsere Ehen einladen, in unsere Familien, da wird der Friede Gottes kommen. Und ich denke, es ist so, diese Welt, sie kennt den göttlichen Frieden nicht, weil sie Jesus, diesen Friedefürst, nicht kennen. Die Menge der himmlischen Heerscharen, die sagten ja, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist für die Menschen, die Gott gefallen, die ihn aufnehmen. Mit anderen Worten, der Friedefürst ist da. Die Botschaft der Geburt Jesu, wir nennen sie auch die gute Botschaft. Gute Botschaft bedeutet das Evangelium. Und die gute Botschaft ist natürlich, denn euch ist heute der Retter geboren. Ich denke, wenn wir eines brauchen in dieser Welt, wenn diese kranke Welt in vieler Hinsicht eins braucht, dann ist es ein Retter. Und du und ich, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen natürlich einen Retter, der uns aus Sünde rettet, aus Tod heraus rettet. Das ist das Allergrößte. Aber ich denke, darüber hinaus brauchen wir jeden Tag einen Retter. Jesus, der kommt und uns hilft und uns herausrettet aus den schwierigen Situationen. Manchmal bringen uns andere Leute in schwierige Situationen, unsere Arbeit oder was auch immer. Und ganz oft haben wir uns selber in so ein Schlamassel hinein manövriert, dass wir einfach einen Retter brauchen. Und dann gilt auch in diesen Situationen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ruf Jesus an in deiner Not, der Retter ist da. Und das, ihr Lieben, ist so die Botschaft der Freude. Es ist wirklich eine frohe Botschaft. Denn der Herr, der die Freude selber ist, die Freude in Fülle, der ist geboren. Steht im Hebräerbrief was ganz Wunderbares im ersten Kapitel über Jesus. Da steht nämlich, dass Jesus gesalbt war mit Freudenöl mehr als alle anderen seiner Zeitgenossen. Und was das bedeutet, ist, Jesus hatte mehr Freude als alle anderen in Israel um ihn herum. Keiner war und ist so fröhlich wie Jesus. Wenn wir unser Leben dem Herrn bedingungslos zur Verfügung stellen, so wie die Engel die Menschen aufgefordert hatten, dann wird er uns ausrichten mit dem, was wir für unseren Weg brauchen. Was haben wir gesagt? Der Herr rüstet uns aus mit einer Furchtlosigkeit. Fürchte dich nicht. Wir werden Mut haben, mit Gott in das Neue hineinzugehen. Er rüstet uns aus mit seinem Frieden. Frieden wird kommen und mit seiner Freude. Denn Jesus ist der Grund der Freude. Jesus ist unser Mut. Jesus ist unser Frieden und da, wo der König des Himmels ist, da wohnt auch immer seine ganze Herrlichkeit. Amen.